So, also herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Cheesecake Podcast. Heute habe ich wieder den gleichen Gast wie letztes Mal, Linus.
Hallo.
Heute werden wir eine dedizierte Episode machen, die alles über Kameras ist. Und Bilder, also Fotografie, Videografie, alles. Jo. Zuerst mal die Basic-Frage. Was benutzt du momentan für Kameras?
Also ich habe angefangen mit einer Canon EOS 77D. Die habe ich dann zu Weihnachten bekommen. Beziehungsweise so halb Weihnachten, halb Geburtstag, halb selbst bezahlt, so irgendwie alles zusammen. Und dann habe ich relativ kurze Zeit später tatsächlich eine zweite Kamera mir gekauft. Aus, nennen wir es komische Gründe. Und komische Finanzierung. Auf jeden Fall shoote ich jetzt das meiste mit einer Sony Alpha 7 Mark III. Aber die 77D benutze ich natürlich noch als Zweitkamera. Beziehungsweise manchmal auch so, wenn ich irgendwie hier kurz, also wenn ich in die Stadt gehe, ein paar Fotos mache einfach und jetzt keinen Bock habe, meine große Kamera mitzunehmen, beziehungsweise die teure Kamera, dann nehme ich auch meistens noch die. Oder wenn ich irgendwie mal was anderes oder etwas fotografieren möchte, wo ich ein bisschen mehr Tele brauche, weil das hat halt einen anderen Sensor, aber ich glaube, dazu kommen wir noch gleich. Aber ja, diese zwei Kameras benutze ich. Okay.
Was benutzt du so für Objektive? Besser gesagt, was ist so dein Lieblingsobjektiv?
Also, ich würde sagen, mein Lieblingsobjektiv ist von Sigma, das 1835 f1.8. Das ist leider ein APS-C-Objektiv, beziehungsweise das ist leider, es ist halt an der 77D ein unfassbar cooles Objektiv. Und an der Sony kann man das so ein bisschen auch benutzen. Wenn du auf 35mm gehst mit dem Adapter, da ist irgendwie, also es ist ein APS-C-Objektiv, das heißt, es ist nicht für einen Full-Frame-Sensor gemacht und es kann eigentlich nicht den ganzen Full-Frame-Sensor belichten. Aber irgendwie funktioniert das bei 35mm doch, dass der ganze Sensor belichtet wird. Man hat zwar so ganz, ganz, ganz leichte dunkle Ränder, aber so, dass man es eigentlich nicht sieht, wenn man es nicht weiß. Also von daher, diese 35mm an der Sony sind eine super Sache. Oder was ich auch sehr gerne benutze, ist mein Canon 50mm 1.8 an der Sony. Da funktioniert der Autofokus super. Es ist eine Vollformatlinse, also einfach, es ist eine super Kombi. Dieser schöne Vollformat-Look mit offener Blende, es ist einfach ein schöner Look da.
Definitiv, also ich mag auch richtig Objektive, die eine 1.8er Blende haben, vor allem besser gesagt eine große Blende, weil dann hat man sehr viel Hintergrundunschärfe und ich persönlich finde das geil, wenn es richtig viel Bokeh im Hintergrund hat.
Das stimmt, mit einem schönen Porträt, einfach ja. So voll Bokeh reingeklatscht, sieht wunderbar aus.
Ja. Du hast vorher APS-C angesprochen. Für die Leute, die nicht wissen, was APS-C ist. APS-C ist ein Sensorformat, welches kleiner als Vollformat ist. Zum Beispiel eine Handykamera hat einen Sensor, der ungefähr so groß ist wie ein Viertel von einem Fingernagel. Dann gibt es Micro Four Thirds, das ist MFT abgekürzt. Das ist fast exponentiell größer als das von der Handykamera. Dann der Unterschied zwischen Micro Four Thirds und APS-C ist nicht so groß wie der zwischen einer Handykamera und Micro Four Thirds. Dann ein Schritt größer ist Full Frame. Full Frame ist nochmal einiges größer als APS-C. Nach Full Frame kommt Medium Format und Medium Format ist nochmals größer als Full Frame. Das heißt, es ist dann ein Riesensensor. Jeder dieser Sensoren, die nicht Full-Frame sind, haben einen Crop-Faktor. Zum Beispiel ein Full-Frame-Objektiv ist mit einem Crop-Faktor 1. Das heißt, wenn man ein 35mm Objektiv hat, ist es 35mm auf einer Vollformat-Kamera. Wenn man einen APS-C-Sensor hat, dann ist der Sensor kleiner, was heißt, dass das Bild weiter reingezoomt ist. Das heißt, wenn man ein 50mm Objektiv auf einem APS-C-Sensor hat, ist es dann mit einem Crop-Faktor von 1,5 75mm. Bei einer Mittelformatkamera ist der Sensor größer als APS, als Vollformat. Das heißt, man hat einen Raus-Zoom-Faktor in dem Sinn, also nicht mehr Crop-Faktor.
Du hast immer noch einen Crop-Faktor, aber von 0,78.
Genau, du hast einen Crop-Faktor von 0,78, was heißt, dass ein 80 mm Objektiv, dann ein 62,5 mm Objektiv wäre auf einer Mittelformatkamera. Im
Ich mag
Sommer
das.
haben ich und Linus ein Videoprojekt geplant. Da werden wir vloggen und verschiedene B-Roll-Shots und allgemeine Shots machen. Da gehe ich eine Woche nach Frankfurt und er kommt eine Woche in die Schweiz. Und dafür wollten wir zum Beispiel ein Gimbal mieten und vielleicht noch ein paar ND-Filter. Und ja, zuerst haben wir uns angeschaut, dass wir vielleicht für so einen Tag oder für ein paar Shots einfach eine Red mieten könnten. Dann haben wir aber sehr schnell gemerkt, dass das viel zu teuer ist.
Ich glaube, wir hätten es an dem einen Tag nicht mehr geschafft, das Ding halbwegs vernünftig zu bedienen.
Nee, da hätte ich auch nicht gedacht, weil eine Red ist schon ein anderes Kaliber als eine DSLR oder ein DSLM.
Wow, das hätte ich nicht gedacht.
Ja, zum Beispiel
Beobachtet.
die Red Minimax sind dann auch noch was, wenn du einen Adapter dafür brauchst. Das ist ja auch noch. Ah.
Fun Fact, eine Red Raven wird mein Sigma-Objektiv mitverkauft, weil man damit anscheinend ein gutes, also als Kit-Objektiv wird dieses Objektiv damit verkauft, weil man damit anscheinend so eine richtig gute Qualität erzielt.
Ein APS-C-Objektiv wird mit einem Super 35er Sensor verkauft.
Nee, die hat kein Super 35, die hat aber auch kein APS-C, die hat so eine komische Zwischengröße. Warum auch
APS-H?
immer. APS-H, was weiß ich denn, keine Ahnung.
Nee,
Also
APS-H ist
es
nur
ist
von Canon.
ungefähr so. Nein, nicht. Es ist ungefähr so groß wie APS-C, aber ich weiß nicht, ob es müsste ja ein bisschen kleiner sein, damit trotzdem der ganze Sensor belichtet wird.
Ist die Raven die Einsteiger-Red?
Glaube ja.
Es gibt ja, ich glaube, ich weiß nicht, die Reihenfolge bin ich mir nicht sicher, aber es gibt die Raven, dann gibt es wie heißt die?
Dragon.
Helium ist der Dragon und dann Helium ist, glaube ich, der beste Sensor. Und
Das
dann, ich weiß
weiß
nicht, ob es
ich
noch was
nicht genau.
dazwischen gibt.
Also so gut kenne ich mich mit Kinokameras nicht aus. Leider.
Ja,
Es wäre aber sehr
dann.
interessant, damit mal zu arbeiten.
Ja, das wäre sicher mal was Geiles. Ich
Bisschen zu
persönlich.
Schulprojekten.
Was magst du persönlich mehr? Magst du Fotografie mehr oder Videografie?
Tatsächlich Videografie, weil ich da, sagen wir mal, meine Gedanken und meine Ideen besser umsetzen kann als bei einem Foto. Also wenn ich jetzt so eine. Ich habe selten, dass ich so eine Vorstellung von einem Foto habe, das ich unbedingt umsetzen möchte. Ich habe das eher so in Form eines Videos. Und deshalb ist so Videografie eher mein Ding. Fotografiere zwar häufiger, aber Videografie macht mir trotzdem mehr Spaß, weil ich halt einfach da meine Kreativität viel besser ausleben kann. Weil, also zum Beispiel, da kann ich halt dann verschiedene Shots machen, dann auch schneiden und bearbeiten. Und was Bildbearbeitung angeht, da bin ich nicht so auf dem, sagen wir mal, auf dem neuesten Stand, beziehungsweise ich habe noch nie ein Bild bearbeitet, weil ich irgendwie, ich weiß nicht, bei Videografie habe ich das Gefühl, dass es darum geht, ein möglichst bestes Produkt abzugeben. Und bei Filmografie, nee, und bei Fotografie habe ich das Gefühl, dass es darum geht, einen Moment festzuhalten und dass die Nachbearbeitung bei Fotografie dieses Gefühl von Fotografie wieder kaputt macht. Und deshalb bearbeite ich meine Bilder tatsächlich nicht. Das macht, wenn dann, der Mike für mich, aber ich
Ja.
bearbeite die nicht.
Ich verstehe genau, was du meinst. Ich persönlich habe das genau das Gleiche. Also ich habe auch manchmal so den Moment so, ich will jetzt das filmen und ich habe genau diesen Gedankenblitz. Das habe ich bei Fotografie jetzt nicht so wirklich. Aber ich persönlich finde Fotografie irgendwie besser in dem Sinn, weil man braucht nicht so gutes Equipment. Besser gesagt, also man kann bessere Resultate bei Fotografie mit günstigerem Equipment erzielen als
Das stimmt.
bei Videos. Und die Nachbearbeitung, falls man das macht, ist wesentlich einfacher und weniger zeitraubend. Und ich persönlich finde, die Bilder, die ich mache, sehen professioneller aus als die Videos, die ich mache.
Das stimmt. Ich weiß auch nicht so ganz, woher das kommt. Es ist zum Beispiel auch bei mir so. Also ich habe mehr Spaß und stecke mehr Arbeit in Videografie, obwohl meine Fotos professioneller aussehen als meine Videos. Ich glaube, es ist halt relativ easy, einfach ein gutes JPEG abzuliefern, anstatt eine aufwendige MP4-Datei. Also
Ja.
Weißt du, was ich meine? So, wenn du RAW shootest und das dann erstmal bearbeitest, das kann dann auch relativ aufwendig werden und dann am Ende auch unfassbar interessant und professionell aussehen. Vielleicht nicht mehr so 100% realistisch, aber es kann trotzdem extrem interessant aussehen. Aber bei Videografie, da musst du halt quasi einen Schnitt, also du musst ja quasi schneiden, um was halbwegs Gutes abzuliefern. Und das fehlt ja halt bei Fotografie. Du
Ja.
drückst halt einfach auf den Auslöser, drehst ein bisschen an den Rädern und kannst ein krasses Ergebnis haben. Und bei Videografie drehst du an den Rädern, drückst dann auf den Aufnahmeknopf, musst dann in der Nachbearbeitung noch extrem viel da reinstecken. Und dieser Mehraufwand und diese mehr Sachen, die man beachten muss, die sorgen dann dafür, dass es wahrscheinlich schwieriger ist, da etwas Professionelles oder etwas sehr Professionelles abzuliefern.
Ja. Und so, diesen Spruch mochte ich sehr, habe ich mal gehört. Ein Film wird dreimal geschrieben, im Skript, bei der Aufnahme und bei der Nachbearbeitung.
Das kann, ja, da könnte was dran sein. Also, was ich mache, ist, ich probiere meistens schon, also ich mache mir, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Reisevideo mache, zum Beispiel gemacht habe, als wir in den USA waren, auf einer Reise, da habe ich quasi nicht wirklich gevloggt, sondern halt eher so einfach Aufnahmen gemacht und die mit Musik hintereinander zusammengeschnitten. Jetzt nicht einfach so Aufnahme, 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 sondern teilweise überging also halt schon so ein bisschen aufwendiger. Und dann, ich habe mir davor gar keine Gedanken gemacht. Ich habe einfach die Kamera mitgenommen und probiert, aus der Situation raus coole Shots zu machen. Und dann in der Nachbearbeitung probiert, das irgendwie möglichst cool aussehen zu lassen. Also bei mir war es eher so, bei mir ist es eher so, dass das Video im Schnitt entsteht und vorher nicht wirklich durchgeplant ist.
Ja, das hab ich genauso. Zum Beispiel, wir mussten ein Schulprojekt machen, da mussten wir einen Sherlock Holmes Trailer machen. Und wir hatten so ein grobes Skript, was wir alles haben wollten, aber wir haben grundsätzlich querfeldein aufgenommen. Das heißt, wir haben mit einer Action, also Action-Szene angefangen, haben dann mit dem Anfang begonnen, also nachher den Anfang gemacht und dann haben wir noch einen anderen Teil vom Anfang am Schluss gemacht. Also wir haben eigentlich überhaupt keine Reihenfolge gehabt. Und das ist das Coole, wenn man bearbeiten kann, weil man weiß, es ist egal, wenn man jetzt versaut, man kann so viele Shots oder Takes machen, wie man will.
Genau, stimmt. Das stimmt, absolut. Also das ist auch so, das, was ich so an der Filmografie mag, du kannst halt vielleicht am Anfang nicht so wirklich gute Shots machen, weil vielleicht auf der Reise warst einen Tag unterwegs, und kommst nach Hause und hast das Gefühl, heute die Shots waren nicht so cool, aber dann machst du vielleicht einfach, hattest eine coole Bewegung, aber die war viel zu schnell, dann machst du einfach eine Slow-Mo draus, legst Musik drüber und es sieht schon viel professioneller aus. Und du kannst halt in der Nachbearbeitung noch so viel rausholen. Das ist ja das Gute an der Filmografie, es muss zum Beispiel im Gegensatz zu Bildern, zu bearbeiteten Bildern, es muss nicht, also natürlich, bearbeitete Bilder müssen nicht realistisch aussehen, aber das ist ja so das Ziel von bearbeiteten Bildern, dass sie trotzdem realistisch aussehen. Dass sie quasi besser aussehen, aber trotzdem realistisch. Und das muss ja bei Videografie quasi nicht mehr sein, was jetzt so Schnitte angeht, weil das geht ja gar nicht realistisch. So, du bist immer in diesem Film, ich probiere etwa quasi ein Kunstprojekt abzuliefern, wo du einfach deine Kreativität absolut freien Lauf lassen kannst. Und du musst nicht darauf achten, dass es realistisch aussieht. Du kannst ganz viele schnelle Schnitte hintereinander packen. Wenn das mit der Hintergrundmusik passt, dann kann das unfassbar interessant und spannend aussehen. Auch wenn es nicht so wirklich viel Sinn hat. Das ist so das, was ich an dieser Videografie schätze. Es muss nicht realistisch aussehen, du kannst deine Gedanken einfach freien Lauf lassen.
Ja, das ist wirklich so. Bin am Überlegen. Was können wir noch nehmen? Was würdest du, wenn jetzt eine Person zu dir kommen würde und würde sagen, ich möchte meine erste Kamera kaufen, was für eine Kamera würdest du dieser Person empfehlen?
Ich würde erst mal fragen, Also natürlich die erste Frage und so die wichtigste Frage ist, wie viel möchtest du überhaupt ausgeben? Also ich würde dieser Person jetzt keine Phase One empfehlen. Also wenn die Person das Geld dafür hat und Lust, oder wenn sie das möchte, dann warum nicht? So, aber ich würde es einfach nicht machen. Also kurz für die Leute, die es nicht wissen, eine Phase One kostet so um die 50.000 Euro. Es kommt halt so ein bisschen darauf an, was möchte man fotografieren, möchte man auch filmen, möchte man, oder was möchte man fotografieren, möchte man Landschaft fotografieren, möchte man Tiere fotografieren, möchte man Menschen fotografieren, das spielt halt alles so zusammen. Ja. Also ich kann nicht so sagen, kauf dir diese Kamera, damit bist du immer gut dabei, sondern es kommt halt auch wirklich, es kommt halt einfach auf den Anwendungsbereich an.
Ich persönlich würde einem Anfänger jetzt niemals eine teure Kamera empfehlen, weil ein gutes Equipment macht keinen guten Fotograf aus dir. Das
Das
heißt.
stimmt ja, aber wenn die Person jetzt finanziell komplett unabhängig ist und da Spaß dran hat, mit gutem Equipment zu arbeiten, und also wenn die Person sich das leisten kann, so warum nicht? Die Kameras sind ja nicht unbedingt schwieriger in der Bedienung. Jetzt eine Canon EOS R oder eine 5D Mark IV ist ja nicht viel schwieriger in der Bedienung als eine 2000D, obwohl die halt das vier-, fünffache kostet.
Ich weiß, was du meinst, aber ich persönlich finde jetzt, wenn man das Geld nicht unbedingt ausgeben muss, weil man noch keine Ahnung hat, ob man das jetzt mag, zum Beispiel einfach mal zum Anfang, zum Beispiel eine 2000D ist recht kostengut, also es kostet nicht sehr viel und man kann dabei lernen, zum Beispiel, aha, wenn ich die Blende verändere, passiert das, wenn ich den Shutter Speed verändere, passiert das, wenn ich den ISO verändere, dann
Ja.
gibt es mehr Rauschen und so Sachen. Und ich finde,
Ja,
Fotografie
aber
macht erst
genau.
Spaß, wenn du das entdeckt hast, wie du eine
Das stimmt,
Kamera
aber das
richtig
kannst du ja
bedienst.
auch an einer teuren Kamera entdecken.
Ja,
Also,
aber.
das musst du nicht an
Ja.
einer 2000D machen.
Ja, musst du nicht, aber
Also,
wenn du.
es kommt halt immer darauf an, möchte die Person überhaupt das Geld ausgeben? Oder sagt, oder wie viel Geld möchte die Person ausgeben? Wenn das jetzt jemand ist, der geerbt hat und sagt, ey, ich bin finanziell komplett unabhängig, ich möchte einfach nur gute Bilder machen. Natürlich, das geht auch mit einer 2000D. Aber jetzt mit zum Beispiel einer, weiß ich nicht, einer Sony Alpha 7 R Mark IV, gibt es halt dann nochmal diese kleinen Details, die es be einfach besser machen, die es so auf die Spitze bringen, die du halt mit einer 2000D nicht hinbekommst. Und da, das ist halt einfach so die Frage. So, möchte man das Geld ausgeben? Kann man das Geld ausgeben? Die meisten werden es nicht ausgeben. Die meisten werden einfach eine Anfängerkamera nehmen. Gut, was ja auch absolut nichts Schlechtes ist. Diese Kameras sind wirklich für das, was sie kosten, unfassbar leistungsfähig. Aber wenn jetzt jemand daherkommt und sagt, ey, ich habe hier zufällig was geerbt, und ich habe richtig Bock, da durchzustarten, und ich weiß, dass oder ich möchte, dass, also wenn man das vielleicht schon mal irgendwie gemacht hat, bei einem Freund oder so mit der Kamera, und da super viel Spaß dran hatte, dann so viel find ich jetzt nicht, dass das dagegen spricht. Wenn man jetzt so sagt, ja, ich möchte es erstmal ausprobieren, dann auf jeden Fall eine günstigere Kamera nehmen. Aber wenn man entschlossen ist und das Geld dafür hat, dann finde ich, dass da nicht wirklich was dagegen spricht.
Ich persönlich würde mir lieber ein bisschen eine günstigere Kamera kaufen, dafür ein gutes Objektiv, weil die
Genau,
Kamera ist.
das ist auch nochmal so eine Sache. Objektive bringen viel mehr als die Kamera.
Ja, also ich würde sagen, eine Mid-Range-Kamera mit einem sehr guten Objektiv ist besser als eine High-Range, als eine High-End-Kamera mit einem okay Objektiv.
Das stimmt absolut. Zum Beispiel, also was würde ich so sagen, was so die günstigste Kombi ist, die wirklich echt abliefern kann, ist zum Beispiel eine 2000D mit dem Yongnuo 50 mm F1.8. Das kostet zusammen, vielleicht kriegst du unter 400 Euro. Und durch die 1.8er Blende, 24 Megapixel Sensor, also mit guter, also der erkennen Autofokus, ich weiß nicht, ob das, also das hat diesen etwas älteren Autofokus, das Objektiv, aber trotzdem so, dass es sitzt. Immer, also das wäre, das würde ich sagen, wäre so eine echt gute Kombi für Anfänger. Jetzt natürlich wieder ab, oder natürlich, es kommt immer darauf an, was man fotografieren möchte. Aber ich würde sagen, das ist so ein ganz guter Allrounder. Es ist halt nicht wirklich weitwinklig, aber wenn du zum Beispiel Menschen fotografieren möchtest und Pflanzen, dann ist das eigentlich eine super Kombi für den Anfang.
Ja, ich persönlich habe jetzt das Yongnuo-Objektiv, das heißt, habe ich jetzt noch nie ausprobiert. Ich würde jetzt persönlich zum Beispiel auch das Canon 50mm 1.8er empfehlen, weil das auch recht kostengünstig ist und das wird man lange verwenden können, weil es ist auch ein Vollformatobjektiv. Das heißt, man wird es dann auch an der Vollformatkamera brauchen können, wenn man irgendwann auf eine upgradet.
Das Ding ist, das Yongnuo und das Canon, das sind beides Vollformatlinsen. Die sehen sich extrem ähnlich, die sind im Bild extrem ähnlich, nur dass das Canon in der Verarbeitung ein bisschen besser ist und es steht halt Canon drauf und dafür kostet es halt gleich das Doppelte. Ist dann halt die Frage so, was möchte man? Ob man das wirklich machen möchte oder ob man dann lieber sagt, ja, okay, da spare ich mir lieber die 50 Euro und bleib bei meinem Yongnuo-Objektiv. Ich habe damals zum Canon gegriffen, weil ich auch eine Canon-Kamera hatte und ich das irgendwie cooler fand, wenn man das so beides von einem Hersteller hat. Ich weiß nicht genau, wie ich das machen würde, wenn ich jetzt das nochmal kaufen würde. Vielleicht würde ich auch zum Yongnuo greifen.
Ich persönlich würde jetzt vermutlich einfach zuerst mal beide ausprobieren und sehen, ob ich, oder einfach ein Review drüber anschauen, ob ich jetzt wirklich einen Unterschied sehen würde, weil wenn man selbst keinen Unterschied sieht, dann macht es eigentlich keinen Unterschied.
Das stimmt. Das stimmt absolut. Aber für mich war es halt damals an dieser Punkt so ein Hersteller, beide Sachen. Vielleicht funktioniert der Autofokus damit ein bisschen besser. Halt einfach eigentlich dieses, ja, ich möchte dieses, vielleicht nicht, ich sage, will ich nicht Markenprodukt sagen, aber vielleicht weiß man, was ich meine. Dieses, ich möchte das, was, also die meisten haben nicht so diesen Underdog, weil ich hoffe, man versteht ungefähr, was ich meine. Aber das war so mein Gedanke. Aber ich, also so, ich habe Bilder gesehen, die mit dem Yongnuo 50 mm gemacht wurden und die stehen den Bildern, die mein Canon macht, in keinem nach. Also das ist ein super Objektiv, so wie ich es bisher mitbekommen habe. Da kann man nichts gegen sagen, aber das war halt so damals mein Punkt, warum ich das gemacht habe.
Ja, das habe ich. Zum Beispiel, ich habe jetzt mir vor kurzem einen 35mm F1.8 gekauft. Das ist von Nikon selber und ich persönlich mag das sehr. Es war recht kostengünstig mit irgendwie 150 € oder so. Und also ich bin ein riesen Fan von dem. Es ist zwar nur ein APS-C-Objektiv, aber es macht genau das, was es soll und also ich bin sehr zufrieden.
Dann ist das doch eine super Sache. Wenn man selber zufrieden ist mit dem, was man hat, dann ist das auch, dann ist es, reicht es doch. Oder dann ist es doch eigentlich super.
Ja.
Und du kannst damit natürlich auch, also du hast halt dann die Brennweite, also es ist eine Festbrennweite, du musst dann halt gucken, wie du es einsetzt, aber du hast eine 1,8er Blende, was eigentlich, also ich weiß nicht, ob man wirklich mehr braucht. 1,4 kriegt man nochmal so ein bisschen anderen oder bisschen extremeren Look hin, so vielleicht Mittelformat-Look, aber was soll ich jetzt sagen?
Also
Komplett raus.
der Unterschied zwischen einer 1.8er und einer 1.4er Blende ist nicht groß genug, dass sich das jetzt so richtig lohnen würde. Ich würde jetzt sagen, der Unterschied zwischen 1.2er und einer 1.8er Blende ist dann schon wieder etwas, wo man sich Gedanken drüber
Genau,
machen
nee,
kann,
dass du
aber
dann so ab 1,2 wahrscheinlich wieder Probleme in der Schärfe bekommst.
ja.
Weil es halt, desto offener, desto unschärfer wird es dann halt auch ab irgendeinem Punkt wieder. Das
Also
ist also das Problem. Deswegen finde ich so, 1,8 ist da eigentlich eine super Kombi. 1,4 wäre vielleicht noch ein Ticken besser. Aber mir wäre es das nicht wert, so viel mehr Geld dafür auszugeben. Ich
zum
glaube
Beispiel,
jetzt, dass. Ja?
also eine 1-2er Blende würde ich jetzt, also so wie ich es gehört habe, ist es jetzt wirklich ein extrem kleiner Punkt, der scharf ist. Da brauchst du eigentlich immer ein Stativ, wenn du ein Bild davon machen willst. Also wenn du ein Bild
Ja.
machen willst und ja.
Also ich weiß, dass es bei 1,4 zum Beispiel noch nicht so ist. Ich habe jetzt noch nie mit 1,2 gearbeitet. Ich hab schon mal Footage aus dem 1,2er Objektiv gesehen, aber ich weiß halt leider selber nicht so ganz, wie es ist, damit zu arbeiten. Aber das ist zum Beispiel bei Canon 50 mm. 1,8 kostet 110, glaube ich, 100, 105, 110, irgendwie sowas. Und das 1,4er, auch 50 mm, kostet dann irgendwie schon 400 Euro.
Ja.
Und das ist natürlich noch bezahlbar. Ich habe auch selber ein Objektiv, was noch teurer ist. Ich hätte mir natürlich dafür auch das Canon kaufen können. Aber wenn ich schon, oder wenn ich, mir ist diese eine Blendenstufe mehr, ist nicht wert. Wenn ich vielleicht irgendwann mal Geld damit verdiene und es einfach darum geht, so gut wie möglich abzuliefern, dann wäre das vielleicht eine Option. Aber so fürs Hobby ist, finde ich, 1,8 eine ganz gute Alternative.
Ja.
So eine ganz gute Kombi.
Ich persönlich habe jetzt auch schon mit 1.4 gearbeitet. 1.4 finde ich jetzt wirklich, wie du auch schon gesagt hast, eigentlich auch eine sehr gute Mitte. Aber unter 1.4 will ich jetzt persönlich auch nicht gehen. Das finde ich unnötig.
Also ich würde es mal so aus Interessegründen machen. Oder ich würde auch gerne mal mit so einem Objektiv, weiß ich, mit so einem 0,8er Objektiv arbeiten. 0,85, ich weiß nicht genau, was es da gibt. Aber einfach so aus Interesse, um es mal auszuprobieren. Aber ich würde damit jetzt niemals ein Portrait-Shooting machen oder so,
Ja.
weil ich glaube dafür, also ich mag ab irgendeinem Punkt auch diesen Look nicht mehr, wo du halt wirklich nur noch, das sieht halt dann so aus, als wäre es so ein komplett unscharfes Bild und wäre die Person da rein gefotoshoppt worden.
Ja.
Und diesen Look mag ich irgendwann auch nicht mehr so wirklich. Das ist so ein bisschen das Problem bei dem Ganzen. Und deshalb, ja, so 1,8 ist eine super Sache. Man sieht noch, man sieht den Hintergrund. Es ist unscharf, aber also die Person ist schön freigestellt. Also jetzt bei einem Porträt. Die Person ist schön freigestellt. Man sieht aber noch was vom Hintergrund. Es ist wirklich gut, weil es fällt halt wirklich viel Licht rein. Es ist noch scharf. Also so 1,8, vielleicht 1,4 noch ein Ticken besser. Aber wenn ich ja dann noch den Preis mit berücksichtige, 1,8 eigentlich so das Beste, was oder so meine Lieblingsblende.
Achso, für die Personen, die jetzt nicht wissen, was mit F gemeint ist, also das ist ein F-Stop, das heißt, also bei einem Menschen, wenn man ins hellere Licht geht, geht ja die Iris zusammen, das heißt, es kommt weniger Licht ins Auge rein. Bei einer Kamera ist das ungefähr das gleiche, da hat man, also da geht das Objektiv, also wird kleiner dort, wo Licht reingelassen wird, und bei einem größeren F-Stop wird mehr Licht reingelassen, das heißt, dass man kann in Low Light bessere Bilder machen und man hat dadurch auch eine höhere Hintergrundunschärfe. Was das aber nicht zu verwechseln mit einem T-Stop, weil ein T-Stop gibt an, wie viel Licht tatsächlich auf dem Sensor landet. Der F-Stop ist nur, wie viel das Objektiv reinlässt. Da, es kann zum Beispiel Lichtverlust geben, dadurch, dass das Glas einen zu weiten Abstand hat. Das heißt, das Objektiv reflektiert an sich selbst sozusagen. Das heißt, die eine Linse, das Objektiv reflektiert an der anderen Linse und so hat man auch einen gewissen Lichtverlust, je nach Qualität des Objektivs. So, also es gibt zum Beispiel auch viele verschiedene Kameratypen. Zum Beispiel gibt es halt einfach die Handykamera, damit das werden die meisten haben. Dann gibt es eine Kompaktkamera oder eine Point-and-Shoot. Das ist einfach so eine kleine Kamera, die hat sicher jeder schon mal gesehen, mit einem fest eingebauten Objektiv, besser gesagt eine Linse. Und dann,
So eine Kamera, die einfach in die Hosentasche passt, die man immer mitnehmen kann.
genau.
Meistens 1-Zoll-Sensoren.
Also nichts Weltbewegendes von der Videoqualität her, aber durchaus etwas, das besser sein kann als eine Handykamera.
Das
Dann
stimmt.
gibt es noch DSLR-Kameras, das ist eine Spiegelreflexkamera, das heißt, die Kamera hat einen Spiegel, die an den Viewfinder das Bild durchgibt durch den Spiegel, das heißt, man schaut nicht durch den Sensor, sondern man schaut direkt durchs Objektiv durch mit dem Spiegel. Und wenn man ein Bild macht, wird dieser Spiegel dann hochgeklappt und dann trifft das Licht den Sensor. Und dann gibt es noch DSLM-Kameras, das sind spiegellose Kameras. Dort hat man keinen Spiegel, sondern der Viewfinder ist ein Display.
Also der Viewfinder ist dieser Sucher, durch den man oben durchgucken kann, wo man so das Auge dran hält, was zum Beispiel bei Sonnenschein extrem praktisch ist.
Außer man hat jetzt eine DSLR und schaut in die Nähe der Sonne, dann kann es auch ziemlich blenden.
Ja, gut, und deshalb DSLM Vorlauf.
Ja, und bei DSLMs hat man durchaus auch den Vorteil, dass die Farben gleich aussehen, weil wenn es kann sein, dass die Farben gut aussehen, wenn man direkt durch den Viewfinder durchschaut und man direkt durchs Objektiv schaut, dann hat man die Farben, wie man es in echt sieht, und dann die Kamera kann komplett andere Farben aufnehmen, weil der Sensor nicht das gleiche sieht wie das eigene Auge. Und da hat man das bei der DSLM halt nicht, weil dort sieht man im Viewfinder genau das, was die Kamera sieht und nicht, was man selbst sieht.
Genau. Also bei einer DSLR wird ja das Licht, das einfallende Licht durch das Objektiv durch den Spiegel nach oben in ein Glasprisma geleitet und dann direkt ins Auge. Also du guckst quasi durch die Kamera und über den Spiegel vorne aus der Kamera raus. Bei einer DSLM schaust du auf ein kleines Display, der anzeigt, was der Sensor aufnimmt. Das ist so der größte Unterschied.
Genau. Und man hat bei einer DSLR hat man gegenüber einer DSLM aber den Vorteil, dass der Sensor von dem Spiegel geschützt ist. Das heißt, wenn die Kamera zum Beispiel auch ausgeschaltet ist, ist der Spiegel nach unten geklappt. Das heißt, wenn man das Objektiv wechselt, ist die Wahrscheinlichkeit, dass Staub auf den Sensor gelangt, wesentlich kleiner als bei der DSLM. Und so muss man den Sensor auch sozusagen fast nie reinigen.
Genau, das Problem habe ich zum Beispiel mit meiner Sony. Ich habe die noch nicht wirklich lange, aber ich musste schon langsam mal den Sensor reinigen. Mir fehlt aktuell dazu noch das Equipment, aber irgendwann mache ich das mal. Und bei meiner Canon, die habe ich schon viel, viel länger und ich kann die teilweise minutenlang offen stehen lassen, wenn ich irgendwas an einem Objektiv schraube. Also zum Beispiel einen Adapter drauf mache, Sonnenblende abmache. Also ich kann die einfach offen stehen lassen, weil der Spiegel nach unten geklappt ist und dann ist noch der Verschluss davor. Also der Sensor ist quasi geschützt. Und bei der Sony, da liegt halt einfach, beziehungsweise bei der DSLM, da liegt halt einfach der Sensor frei. Also das ist halt wirklich schlecht für sowas. Oder auch wenn man bei schlechtem Wetter oder bei Regen noch mal das Objektiv wechselt, würde ich halt bei der Sony nie machen. Weil am Ende ist halt Wasser auf dem Sensor und dann kannst du die Kamera wegschmeißen. Also, das ist meiner Meinung nach so der große Vorteil an Spiegelreflexkameras, weshalb ich auch gerne mit Spiegelreflexkameras shoote, wenn jetzt zum Beispiel draußen nicht so das allerbeste Wetter ist.
So noch als kleiner Tipp, wenn man das Objektiv wechselt, sollte man die Kamera immer nach unten gedreht halten. Das heißt, dass das Objektiv Richtung Boden zeigt. So kommt eigentlich kein Staub rein. Ob man jetzt eine DSLM oder eine DSLR hat, ist es praktisch, weil der Staub fällt ja nach unten, nicht nach oben.
Was uns gerade noch spontan eingefallen ist, ist der Unterschied zwischen Analog- und Digitalkameras. Eigentlich alle Kameras, die man heute noch kennt, sind Digitalkameras. Also es ist ein Bildsensor eingebaut, der das Licht auffängt, was durch das Objektiv da reinfällt und das dann in eine Datei umwandeln kann. Was es früher gab, war eine analoge Kamera. Das heißt, da war nichts mit Technik, da war ein Film drin, ein Film, das hat mir mein Lehrer mal erklärt, ich weiß nicht genau, was es ist. Ist irgendwie ein getrocknetes Gel zusammengerollt, was man so ausziehen kann, mit lichtempfindlichen Partikeln, beziehungsweise bestehend aus lichtempfindlichen Teilen. Das heißt, du setzt den Film in die Kamera ein, gehst oder drückst zweimal auf Auslösen, also machst quasi die ersten zwei Bilder, weil der Film wird quasi schon beim Einlegen, wird natürlich, das kannst du nicht komplett im Dunkeln machen. Also kann man schon, ist aber extrem umständlich. Also wenn du das, also das machst du halt bei Licht, dann fällt da schon Licht drauf und dann ist dieser Teil von dem Film nicht mehr benutzbar. Deshalb drückst du zweimal auf Auslösen und dann bist du bei einer Stelle, die belichtet werden kann, beziehungsweise die dann so in der Kamera sitzt, dass da das Licht drauf fallen kann, wenn du auf Auslösen drückst, die vorher noch nie Licht gesehen hat. Also dann ist halt quasi, das ist dasselbe Prinzip wie bei einer normalen, bei einer DSLR. Dann klappt der Spiegel hoch, der Verschluss geht auf und dann fällt das Licht halt nicht auf den Sensor, sondern auf diesen lichtempfindlichen Film. Das hat natürlich einen Vorteil. Und zwar ist die Auflösung davon noch besser als bei einer DSLR, weil zum Beispiel die Pixel können auf dem Sensor nie so klein werden wie diese Teile in dem Film. Weil, also sind chemische Teilchen und halt keine Elekt oder keine technischen Pixel, die das oder halt kein Sensor. Das hat aber auch den Nachteil, dass du natürlich immer wieder einen neuen Film in die Kamera einlegen musst, wenn du Bilder gemacht hast. Ich glaube, einen Film passen ungefähr 36 Bilder. Oder ich glaube, es sind 36 Bilder, wenn man mal Glück hat, 37, aber es sind eher 36. Und so ein Film kostet dann 5 € und dann musst du es noch entwickeln lassen. Also du bezahlst gerne mal für 36 Bilder 10 €. Und bei einer Kamera, da machst du es halt, du hast einen Sensor, der ein Bild nach dem anderen aufnimmt. Und das wird dann auf die Speicherkarte abgespeichert. Dann machst du ein Backup auf eine Festplatte und du kannst tausende Bilder am Stück machen, ohne da irgendwas zu machen. Das ist halt auf Dauer viel, viel günstiger, auch wenn das Equipment am Anfang ein bisschen teurer ist. Aber das ist so der größte Unterschied. Das ist auch so der Grund, warum ich habe zwar auch eine analoge Kamera, noch von meinem Vater, aber Ich fotografiere deutlich lieber jetzt, wenn ich es mir für immer aussuchen könnte, natürlich digital, weil du kannst, es ist halt einfach viel billiger und viel, viel einfacher. Und es geht viel schneller. Du kannst die Kamera mit dem Handy verbinden, kannst dir die Bilder rüberziehen und bei einer analogen Kamera musst du erst den Film wegbringen und dann wird das entwickelt und kriegst du eine Woche später, zum Beispiel wenn man es bei Rossmann macht, die Benachrichtigung, beziehungsweise dann gehst du dann eine Woche später hin, siehst, okay, Bilder sind fertig, gehst du zur Kasse, musst nochmal bezahlen. Also von daher, Digitalkameras eine der besten Erfindungen, die es jemals gab.
Ja, zum Beispiel, wenn man den ISO oder das künstliche Licht umstellen möchte bei einer Digitalkamera, kann man das einfach in der Software machen, sagen, ich möchte den ISO von 100 auf 500 hochstellen. Bei einem Film musste man einen anderen Film einlegen. Zum Beispiel, es gibt Film, der hat einen 100er ISO und es gibt Film, der hat einen 1000er ISO.
Gibt es tausende ISO-Filme?
Ja, es gibt 1000 ISO-Filme, soweit ich weiß.
Also ich ist natürlich, es gibt 100er und 200er ISO-Filme, dann 400er ISO-Filme waren schon ein bisschen teurer. Und mein Vater hat mir erzählt, alles, was so über ISO 400 ist, wenn ich es mir richtig in Erinnerung habe, ist so super Spezialfilm, unfassbar teuer, konnte sich keiner leisten. Also gibt es schon, aber deshalb konnte man auch damals irgendwie nur zu halbwegs normalen Preisen bis ISO 400 fotografieren. Das ist auch ziemlich interessant, weil dann, also an den Blenden, Objektiven hat sich jetzt außer Autofokus nicht viel geändert. Das heißt, du musstest viel längere Verschlusszeiten haben, weil du natürlich nur relativ lichtunempfindlich fotografieren konntest. Also wenn die ISO relativ niedrig ist. Das heißt, zum Beispiel Langzeitbelichtungen waren halt kein Problem, aber wenn du jetzt zum Beispiel bei Sport fotografierst, dann, oder wenn, nee, zum Beispiel, wenn du irgendwas fotografierst, so bei also halbwegs normalem Licht, dann musst du dann schon deutlich länger fotografieren, was dann oft oder häufig auch verwackelt war. Außer es sei natürlich, du fotografierst vom Stativ. Aber zum Beispiel Bildstabilisierung gab es nicht, so gab es einfach noch, damals noch nicht. Das war auch so ein Ding, weshalb dann, als die Digitalfotografie kam, wo dann teilweise es bis ISO 200.000 geht, die Bilder sind dann zwar unbenutzbar, aber es geht theoretisch. Das war auch noch so ein riesiger Vorteil dann.
So, also ich denke, wir ziehen jetzt bei dem Thema einen Schlussstrich und danke vielmal an alle, dass ihr zugehört habt und ich hoffe, das war interessant und es wird sicher wieder eine Episode kommen. Mal schauen, was das Thema davon sein wird, aber ja, danke auch dir, Linus, dass du dir die Zeit genommen hast, wieder
Ja, danke,
mitzumachen.
dass ich da sein durfte. Immer gerne.
Also, danke vielmal und bis zum nächsten Mal.